SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich herzlich willkommen. Wir schlagen heute 3 Fliegen mit einer Klappe. Wir machen eine Zeitreise. Wir gönnen uns einen anregenden Gartenspaziergang und wir hören und wir sprechen über schöne und interessante Musik. Das alles ermöglichen uns unsere Gäste heute, das Ehepaar Echeverri. Das sind Caroline Echeverri-Klemm und Hermann Echeverri-Chamorro. Sie leben in Basel. Sie bilden dort zusammen mit 2 weiteren Musikerinnen ein Ensemble für alte Musik, also für Musik des 17. und frühen 18. Jahrhunderts, Barockzeit. Der musikalische Garten, so haben sie das Ensemble genannt, mit dem sie auch schon mehrfach ausgezeichnet worden sind. Wir wollen heute darüber sprechen, was das Besondere an alter Musik ist und an den Instrumenten, mit denen die Musik gespielt wird. Wir wollen darüber sprechen, wie man als Musiker-Ehepaar mit 3 kleinen Kindern den Alltag organisiert und auch darüber, wie Corona die Arbeit und die Pläne des Ensembles durcheinander gewirbelt hat. Caroline und Hermann Echeverri, grüße Sie.
Hallo.
Ja, hallo.
Der musikalische Garten. Warum haben Sie diesen Namen gewählt für Ihr Ensemble und Ihre Musik?
Also das war ein bisschen, meine Frau war dran schuld, weil wir haben uns in Spanien kennengelernt. Und also der musikalische Garten, aber auf Spanisch, Jardín Musical, sollte es heißen. Aber dadurch, dass wir so viel eher deutsche Musik spielen, haben wir es auf Deutsch gewandelt. Auch weil es viele Traktate und Versuche über Musik in der Zeit gab, die über diese Garten, musikalische Lustgarten, Hortus Musicus gab. Deswegen haben wir es genommen. Und wir finden es einen schönen, inspirierenden Namen.
Mhm. Warum? Das gibt es relativ häufig, glaube ich, in der alten Musik, diesen Bezug zu Garten oder zu Blumen oder zum Blühen. Wie erklären Sie sich das?
Ich denke, es war ein Versuch, die Natur zu kontrollieren, die Ordnung reinzubringen. Diese Kraft der Natur irgendwie reinzuordnen.
Mhm. Mit der Kunst zu zähmen.
Mit der Kunst, genau.
Mhm. Ja. Sie machen jetzt im musikalischen Garten Musik aus dem 17., frühen 18. Jahrhundert. Hätten Sie gern möglicherweise auch in dieser Zeit gelebt und musiziert?
Nicht unbedingt. Also ich hätte es gerne einmal gesehen und gehört, aber gelebt lieber jetzt.
Frau Echeverri, wie ist es bei Ihnen? 18. Jahrhundert?
Ach, warum nicht? Mal einen Tag probieren.
Und möglicherweise mit den Komponisten ins Gespräch kommen, der Punkt dann doch interessant?
Ja, doch, eigentlich schon.
Wir hören jetzt mal gleich, wie diese Musik klingt aus dieser Zeit, aus dem aktuellen Album des Ensembles Der musikalische Garten, ein Stück des Komponisten Heinrich Ignaz Franz Bieber. Und die Geigen bei diesem Stück werden gespielt vom Ehepaar Caroline Echeverri-Klemm und Hermann Echeverri-Chamorro. Das sind unsere Gäste heute in SWR 2 Tandem. Ein kurzes Stück des Komponisten Heinrich Ignaz Franz Bieber, einen Jig aus seinem Werk Harmonia Artificiosa Ariosa, Musik vom aktuellen Album des Ensembles Der musikalische Garten. Ein Quartett ist das und die Hälfte des Quartetts ist zu Gast in SWR 2 Tandem heute. Caroline Echeverri-Klemm und Hermann Echeverri-Chamorro, sie spielen die Geigen in diesem musikalischen Garten und sie sind miteinander verheiratet. Frau Echeverri, berufliches und privates Trennen ist ja für viele Menschen eher ein wichtiger Grundsatz, bei Ihnen nicht. Wie ist das, als Ehepaar in einem Ensemble zu spielen?
Lustig, auch nicht immer lustig. Also wir können das manchmal schwer trennen, weil man dann einfach in der Freizeit auch trotzdem noch irgendwie arbeitet oder über gewisse Sachen spricht, planen muss. Auch eben am Feierabend. Und also das ist manchmal schwierig, aber irgendwie auch schön.
Das heißt, Abgrenzung ist dann eben einfach schwierig. Man nimmt sozusagen möglicherweise Dinge aus der Familie, aus dem privaten Alltag mit in die Proben und umgekehrt?
Also eher umgekehrt einfach, dass man irgendwie nebenbei, man muss sich eigentlich um die Kinder kümmern, aber dann muss man noch schnell irgendwelche Programme machen für die nächsten Konzerte. Das passiert dann oft nebenbei einfach. Mhm. Also eher so rum. In den Proben können wir dann schon eigentlich mittlerweile ganz gut abschalten.
Mhm. Herr Echeverri, wie ist das jetzt im Ensemble? Ist das dann doch besonders, mit der Ehefrau am Pult nebendran zu spielen? Oder ist das dann doch irgendwie eigentlich fast wie in einem anderen Orchester oder Ensemble auch?
Ich finde es besonders schön. Also mit der Frau
daneben. Richtige Antwort.
Ja, vor allem, wenn sie gegenübersteht. Aber nee, ist doch schön. Wir kennen uns irgendwie sehr gut, natürlich. Und am Anfang fand ich doch ein bisschen schwierig. Die Grenzen sind schwieriger. In einem normalen Ensemble, da sind die Grenzen viel klarer, was man sagen darf, man nicht sagen darf. Und mit Partner ist halt viel schneller ins Persönliche gegangen. Aber mittlerweile haben wir den richtigen Punkt gefunden.
Okay, das heißt, man muss das möglicherweise auch ein bisschen üben, da zu denken, okay, ich würde das jetzt gerne sagen, aber ich lasse es doch lieber. Oder also man muss einen eigenen Weg finden?
Ja, also wir können uns Sachen viel direkter sagen, auf jeden Fall. Aber muss man aufpassen einfach. Ich bin manchmal ein bisschen zu direkt oder zu aggressiv gewesen manchmal. Aber jetzt habe ich den Punkt gefunden, glaube ich.
Proben Sie dann auch zu Hause gemeinsam oder beschränken sich die gemeinsamen Proben doch auf die Arbeit mit den anderen, Ihren Kolleginnen im Ensemble?
Doch, manchmal proben wir schon zu zweit. Es muss auch manchmal sein. Wir haben oft die schwierigsten Partien von einem Ensemble. Mhm. Also nicht immer. Aber es passiert oft, dass wir das gleiche Instrument spielen müssen, dann besser zusammenpassen sollen.
Mhm. Sind manchmal auch musikalische Linien, die parallel laufen oder sowas, dann muss das, glaube ich, gut abgestimmt sein.
Genau.
Ja, okay. Sie hatten vorher gesagt, Sie haben sich in Spanien kennengelernt. Ich glaube, es war während dem Studium. Wie war das damals?
Also ich habe ein Jahr in Barcelona studiert, im Erasmus-Programm. Da hat mein Mann zu der Zeit noch moderne Geige studiert. Und ich habe hauptsächlich da Barockgeige studiert. Und ja, und dann haben wir uns bei so einem Orchesterprojekt kennengelernt und dann viel zusammen gespielt. Und danach habe ich mein Studium abgeschlossen in Deutschland und er sein Studium in Spanien. Und wir sind dann zusammen anschließend nach Basel gegangen.
Mhm. Herr Echeverri, das heißt aber, wenn Sie moderne Geige gespielt haben, oder zu dem Unterschied kommen wir nachher noch zwischen alten Musikinstrumenten und modernen, aber das heißt, Sie haben also nicht nur eine Frau kennengelernt, sondern auch noch eine andere Spielweise und ein anderes Instrument?
Na, ich war schon in Barockgeige interessiert, schon davor. Die Liebe kam schon viel früher zu alter Musik, ich glaube, schon vor dem Studium war ich schon sehr interessiert, aber es kam irgendwie nicht in Frage, direkt Barock zu studieren. Ich finde es jetzt immer noch gut, dass ich zuerst moderne Geige studiert habe und dann Barock.
Okay. Wann war Ihnen klar, dass Sie auch tatsächlich gemeinsam Musik machen wollen?
Also ich glaube, während des Studiums in Basel haben wir schon viel zusammen gespielt und in der Schola Cantorum, die Hochschule in Basel, ist Teil des Studiums und wir wurden ganz oft zusammengefragt, einfach als Pack. Und deswegen sind wir jetzt sehr gut eingespielt.
Okay. Gibt es bei Ihnen so eine klare Aufgabenteilung im Ensemble und zu Hause? Also es gibt ja dann so unterschiedliche Tätigkeiten zu Hause. Kochen, waschen, putzen, Kinder. Im Ensemble geht es darum, also man muss Konzerte organisieren, Öffentlichkeitsarbeit, Musikstücke recherchieren. Das ist bei alter Musik ja nochmal speziell. Man muss inhaltlich an diesen musikalischen Stücken arbeiten. Teilen Sie das sozusagen gleich auf oder teilen Sie das unterschiedlich auf?
Also es hat sich automatisch so eingepegelt, dass mein Mann eher so die Programme macht, mehr so recherchiert, Noten umschreibt, also alte Noten in neue sozusagen. Und ich mache sehr gerne so Organisation, schreibe Veranstalter an, also vor allem mit meiner Kollegin, der Anne-Kathrin Welle. Also suchen wir die Konzertmöglichkeiten, verhandeln Honorare aus und so weiter. Und also das hat sich eigentlich von selbst so ganz gut eingespielt.
Gibt es da was der jeweils andere möglicherweise gut kann, was man selber auch gerne können würde? Oder ist es dann eigentlich auch ganz schön zu sagen, ach nein, das ist ja prima, ich habe jetzt jemanden, der das übernimmt, dann kann ich da auch abschalten?
Also ich finde die Verteilung gerade sehr angenehm. Also ich bin sehr gerne mit alten Noten in Kontakt und mit Programm machen. Es ist viel Arbeit, aber es macht Spaß trotzdem.
Sie haben drei Töchter, 6, 4 und das jüngste kein halbes Jahr alt. Wie ist das? Stelle ich mir schwierig oder kompliziert vor, so das Leben als Eltern, als Familie mit der Arbeit als freie Musiker zu vereinbaren?
Ja, das ist schwierig. Also im Moment ist es eher so ein bisschen Ausnahmesituation. Theoretisch hat es ganz gut gepasst, dass unsere letzte Tochter im August erst geboren wurde. Also sie ist knapp 4 Monate. War natürlich schade, dass ich vor der Geburt dann nicht mehr spielen konnte eigentlich, weil also nichts los war sozusagen. Dann kam so die Welle, wo es ein bisschen wieder anfing. Da kam sie gerade auf die Welt. Trotzdem habe ich jetzt aber gespielt. Gerade hatten wir ein Konzert am Samstag und im Oktober hatten wir eins zusammen in etwas veränderter Formation. Und jetzt auch glücklicherweise nächste Woche dürfen wir ein Radiokonzert spielen. Hm. An sich normalerweise, also müssen wir uns einfach gut organisieren. Tagesmutter und Großeltern, die ab und zu im Einsatz sind, zum Beispiel jetzt gerade. Also man braucht schon sehr viel Unterstützung. Hm.
Wie gefällt den Kindern ihre Musik?
Gut. Also,
ja, ich glaube auch.
Sie sind nicht so viel mit dabei, aber die Älteste hat jetzt Cello angefangen Das gefällt ihr sehr gut.
Toll, auch wenn zu Hause, wenn sie proben oder Musik läuft, kommt Zustimmung nicht, oh, mach mal aus.
Nee, die sind noch so klein. Die finden alles noch schön.
Ja, und bei den Proben sind sie ja am Ende auch nicht unbedingt dabei, also nur selten.
Okay. Ja, genau. Wir hören jetzt nochmal Musik vom Ensemble Der Musikalische Garten mit dem Ehepaar Caroline und Germán Echeverri. Sie sind eine Hälfte dieses Ensembles und wir sprechen später dann auch noch über die aktuelle schwierige Situation in der Corona-Pandemie und auch nochmal darüber, was alte Musik auszeichnet. Eben jetzt nochmal ein Stück von Heinrich Ignaz Franz Bieber an den Chaconna. Eine Chaconna von Heinrich Ignaz Franz Bieber, wichtiger Komponist der Barockzeit, Musik, mit der sich Caroline Echeverri-Klemm und Germán Echeverri-Chamorro auseinandersetzen. Sie sind unsere Gäste heute in SWR 2 Tandem, spielen die Geigen beim Ensemble Der Musikalische Garten, das wir gerade gehört haben. Vielleicht an dieser Stelle auch mal die anderen beiden Ensemble-Mitglieder, beziehungsweise hier ist, glaube ich, auch noch ein Gast dabei, die Cembalistin Daniela Niethammer noch an der Orgel. Haben wir gehört, Ann-Kathrin Beller am Cello und ich glaube hier Thomas Beusen spielt noch Laute oder Theorbe.
Ganz genau.
Ja, wunderbar. Prinzipiell zur Musik. Bieber ist vielleicht für Menschen, die sich mit Barockmusik beschäftigen, eine feste Größe, landläufig bekannter Leute wie Telemann, Händel, Vivaldi. Diese Epoche, diese Musik, wann haben Sie die für sich entdeckt?
Also ich glaube, dass diese CD ist gerade eine, die zu unseren Anfängen knüpft als Ensemble. Wir haben immer sehr gerne so deutsche Musik und mit Skordatur, das heißt mit veränderter Geigenstimmung gespielt. Das ist die Sammlung für diese Musik mit skordierten Geigen. Und deswegen wollten wir unbedingt diese CD noch machen.
Mhm. Das skordierte Geigen, das müssen wir vielleicht ganz kurz nochmal erklären. Mhm. Also die Geige hat normalerweise eine feste Stimmung. Kriegt die Reihenfolge jetzt gleich nicht mehr ganz zusammen, aber E, A,
also
D, G.
Genau, okay. Von oben angefangen.
Also okay, also umgekehrt, aber das wären die 4 Töne. Ja. Aber bei Skordatur heißt es, man kann eine oder mehrere Saiten umstimmen, dann lassen sich andere Griffe und andere Spielweisen sozusagen.
Genau, machen. Und die Geige klingt ganz anders und macht andere Sachen leichter, andere schwieriger, aber es wird alles viel spannender.
Okay, ja. Ist eine Technik, die sich vor allem immer auf diese Barockzeit, ich weiß nicht, komplett beschränkt hat, aber da war das auch immer so eine Hochzeit dieser Musik, oder?
Es gibt noch ein bisschen später und noch in der Moderne natürlich für zeitgenössisch auch, aber das war irgendwie die Hochzeit für das.
Mhm. Ganz allgemein, was macht die Faszination dieser Musik, jetzt nicht nur Skordatur, sondern ganz allgemein dieser Epoche für Sie aus?
Wir empfinden immer als viel freier Musik als viel später, wo alles schon irgendwie festgelegt ist. Du kriegst nur so ein Gerüst und musst damit irgendwas machen und das finden wir immer das Spannende davon.
Okay. Also sozusagen der Interpretationsspielraum ist größer. Also es ist nicht alles so ganz klar in den Noten festgelegt, sondern man kann auch noch viel damit spielen oder experimentieren oder ausprobieren oder seinen eigenen Zugang dazu finden.
Ja, und auch lesen, was der Komponist wollte. Also es gab nicht so viele Mittel, es zu schreiben. Einfach, man hat einfach nicht etwas zurückhaltend geschrieben, sondern vielleicht Adagio. Und ist das ein langsamer Adagio oder nicht so langsam oder was weiß ich? Das muss man dann selber herausfinden.
Mhm. Frau Echeverri, Barockmusik, alte Musik ist prinzipiell sehr populär derzeit. Können Sie erklären, warum? Haben Sie eine Idee, warum das so ist?
Schwierig zu sagen. Also lange Zeit hat man es ja irgendwie ganz anders gespielt und einfach so wie die spätere Musik dann. Das kam ja dann erst so auf in den, glaube ich, 70er Jahren. Mhm. Genau, und dann kamen so die ersten Gruppen. Und dann wurden es immer mehr und es wurde immer mehr geforscht und man hat eben herausgefunden, dass es einfach sehr viel noch zu entdecken gibt. Und mittlerweile gibt es einfach sehr viele Gruppen und ja.
Ja, also diese historische Aufführungspraxis ist ja das sozusagen das Stichwort. Genau. Also Barockmusik, früher hat man das gespielt genauso wie alle andere Musik auch, wie Mozart, Beethoven mit modernen Geigen und glaube ich auch eher, also war
Vibrato
nicht,
sehr
ja,
viel.
Genau, war nicht immer sehr ansprechend und das hat sich ja seit den 70er Jahren sehr verändert. Ich habe mir überlegt, ob Barockmusik auch vielleicht deshalb so populär ist, weil es so klare, nachvollziehbare musikalische Strukturen hat. Also im Gegensatz, spätestens bei Beethoven, allerspätestens bei Brahms ist man ja irgendwann raus. Also das ist schwer harmonisch nachzuvollziehen. Aber bei Barockmusik geht das eigentlich. Das ist sofort ansprechend und man versteht das. Kann das sein?
Ja, also ich finde auch. Und gerade zum Beispiel jetzt bei Biber, das sind fast alles in Tänze. Also es ist rhythmisch viel ansprechender als irgendwelche Allegro, wo es irgendwie keine Struktur gibt. Hier ist alles viel geregelter, und aber Biber schafft es irgendwie, trotzdem ein Meisterwerk zu machen davon.
Mein Eindruck, korrigieren Sie mich oder können wir darüber sprechen, ist, dass die alte Musikszene eher was Unkonventionelles hat im Vergleich zu, sagen wir, klassischer Klassik. Eher lockerer. Stimmt das oder täusche ich mich?
Also ich habe schon den Eindruck, ja. Also der Klassik wird langsam auch irgendwie anders, finde ich auch. Aber der Anfang von alter Musik war auf jeden Fall unkonventionell. Fast eine Hippie-Bewegung. Es wird jedes Mal mehr Mainstream.
Ja.
Aber es hat immer noch diese Andersdenken drin.
Also es liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele, die alte Musik machen, einfach frei beruflich sind und nicht angestellt. Also es macht wahrscheinlich schon auch viel aus.
Okay, also das heißt, es sind keine großen Orchester jetzt bei den Radios oder bei Städten, wo es feste Stellen gibt oder bei Theatern, sondern kleinere Ensembles wie Ihres jetzt.
Ja, oder eben selbst größere Formationen. Also die Leute dort sind nicht angestellt im Normalfall. Also haben schon ein bisschen mehr Sicherheit, aber so richtige Festanstellungen gibt's nicht.
Okay, das heißt, man ist quasi gezwungen dazu, einfach auch freier.
Genau.
Man ist freier, also, man muss auch dann vielleicht möglicherweise freier denken.
Oder man ist einfach mehr freier Künstler, genau.
Und die Leidenschaft bleibt irgendwie mehr erhalten, finde ich.
Genau.
Wenn der Dienstbeginn nicht jeden Morgen um 9 ist.
Genau. Also man darf vielleicht auch dann einfach nicht zu bequem sein. Also man muss sich auch mehr selber kümmern und
kreativer
sein.
Es knüpft mit dieser Musik, so wie die ist, einfach. Du kannst nicht einfach machen, was da steht, weil dann hast du nichts. Du musst dich schon ein bisschen anstrengen.
Weniger Vorgaben, weniger Regeln, mehr Eigeninitiative.
Genau.
Also, wir hatten es schon gesprochen, früher ist alte Musik, Barockmusik auch auf modernen Geigen gespielt worden. Das hat sich jetzt geändert, da gibt es spezielle Saiten, auch die Instrumente. Können wir noch drüber sprechen, wie sie sich unterscheiden. Aber wie wichtig ist das für Sie, dass man diese alte Musik tatsächlich auch mit alten Instrumenten spielt?
Also es klingt ja ganz anders einfach. Also wenn man Stahlsaiten spielt, klingt es ganz anders, wie wenn man auf Darmsaiten spielt. Also die klingen einfach viel weicher. Also man hat es schon irgendwie im Studium gemerkt, wenn man jetzt da mal den Barockbogen mit modernen Saiten spielen sollte. Es klang zwar dann schon anders, aber so richtig funktioniert erst wirklich Darmsaiten mit barocken Bogen. Ja, weil die Stahlsaiten klingen einfach viel stähler, ne? Also viel härter sozusagen. Auch die Art, wie man die Geige hält, moderne Geige eingeklemmt, meistens zwischen Schulter und Kinn, und Barockgeige sollte, also liegt eigentlich eher auf und man sollte sie freier halten. Also ich bin jetzt auch nicht ganz der Chin-Off-Typ, aber Das macht viel aus.
SWR 2 Tandem mit Caroline und Hermann Echeverri. Sie spielen Geige im Alte Musikensemble, der musikalische Garten. Also Instrumente, da müssen wir drauf zu sprechen kommen. Bei alter Musik wichtig. Wie unterscheiden die sich jetzt mal, also eine Geige, mit der sie alte Musik spielen, von einer Geige, wie sie jetzt jemand für den Geigenunterricht heute in die Hand bekommt?
Also im Grunde genommen sind sie gleich, nur es gibt ein paar wesentliche Sachen. Vor allem die Saiten sind halt Darmsaiten, also ein Naturprodukt.
Was ist das? Rinder, Schaf?
Also es gibt Rind oder Schaf, genau.
Okay, und die?
Es gibt beide.
Ja. Also und die von modernen Geigen, die sind aus Metall?
Metall oder so Kunststoff.
Okay. Nylon,
ja. Ist drauf, genau. Ja, alles möglich.
Okay.
Und die sind mehr auf so hohe, Moment, wie heißt das? Tension?
Spannung.
Mhm. Ja, die sind mehr auf hohe Spannung gedacht. Und unsere Darmsaiten müssen auch ihre Spannung halten, aber der Gedanke ist nicht, dass es ganz laut klingen soll, sondern eher, dass es schön klingen soll.
Mhm. Und wie unterscheidet sich das ansonsten im Klang?
Hat einen runderen Klang und irgendwie, ich finde es näher am Klang der Stimme, finde ich, mehr an der Natur.
Wärmer ein bisschen,
ja,
vielleicht.
Okay. Auch.
Ja. Frau Echeverri, Sie hatten schon gesagt, also man hält teilweise auch die Haltung unterschiedlich. Also man muss eine Geige da anders halten. Wie ist das?
Also so haben wir es alle gelernt. Kommst in die erste Geigenstunde und ja, nimm mal die Geige auf die Schulter. Dann führst du den Kopf zur Geige. Also sozusagen man kriegt erstmal beigebracht, sie wirklich wie einzuklemmen. Mhm. Wenn man dann an die Schola kommt zum Beispiel, dann ist es halt so, ja, du legst die Geige auf die Schulter, aufs Schlüsselbein und versuchst aber den Kopf nicht gleich runter zu nehmen, sondern vielmehr so einfach mit dem Arm zu halten. Also
okay,
so, das ist der wesentliche Unterschied für den Laien sozusagen.
Auch da vielleicht nochmal der möglicherweise freiere Umgang mit Musik. Also man muss das Instrument nicht so richtig einklemmen, sondern man hält es ein bisschen lockerer.
Genau.
Okay, wenn ich mir jetzt das alles anhöre, also mit Saiten, die Haltung ist anders, der Umgang mit den Noten ist anders, mit dem musikalischen Material, das ist, gewinne ich immer den Eindruck, so ein bisschen wie ein eigenes Universum, diese alte Musik, kann man sagen?
Ja, ist schon ein bisschen parallel, ein bisschen was anderes.
Muss man da dann sozusagen sich auch bedingungslos eintauchen in dieses Universum oder kann man auch sagen, ja, also so, ich spiele halt ein bisschen Barock?
Also jeder darf machen, was er will natürlich. Wenn man es richtig machen will, dann sollte man es schon ein bisschen in der Tiefe gehen, finde ich. Also man kann schon beides parallel machen, das finde ich perfekt legitim. Aber es gibt viele Leute, die einfach so, ich habe irgendwie 4 Stunden genommen und ich nehme hier die Geige, die Barockgeige meine ich. Und das merkt man schon.
Also. Ganz kurz vielleicht nochmal aufs Repertoire zu sprechen kommen. Das ist, glaube ich, bei alter Musik auch nicht ganz so einfach wie bei späteren Epochen. Man muss, glaube ich, oft dieses Repertoire auch suchen oder sich zusammensuchen in Archiven oder Bibliotheken zum Beispiel. Wie ist das?
Ja, also es wird immer leichter, muss ich sagen. Also es gibt die Bibliotheken, wo es noch Sachen gibt und da kannst du alles Bach und Händel finden. Aber wenn du ein bisschen vertiefen möchtest, dann findest du immer eine Wand. Und da stand immer, ja, dann musst du zu irgendeiner Bibliothek gehen und selber ins Archiv schauen. Jetzt wird es immer leichter, muss ich sagen, durch die Digitalisierung der Bibliotheken. Das merken wir bei unserer Programmauswahl. Wir haben immer mehr interessante Musik, dass wir einfach so finden können im Internet. Aber ja, am Anfang mussten wir einfach so zu Bibliotheken fahren.
Okay, das heißt, man muss dann einfach, man weiß, es gibt zum Beispiel eine Notensammlung in irgendeiner, ich glaube, Sie haben ein Album aufgenommen mit Musik aus Basel von einem Sammler. Das heißt, da sind Sie einfach tatsächlich in die Bibliothek, wussten, da ist diese Sammlung und haben das durchgeblättert.
Ja, ganz genau. Also das war leicht zum Beispiel, weil wir in Basel wohnen. Mhm. Aber ja, einfach diese ganze Bibliothek rumschauen. Und sich vorstellen, was gut klingen könnte, auch ein paar Sachen ausprobieren. Und,
genau, also vieles ist ja quasi auch dann noch nicht aufgenommen, dass man dann einfach mal die CD auflegt und sagt, okay, das nehmen wir jetzt, sondern man muss sich dann mal treffen und das durchspielen oder auch Mikrofilme sich anschauen. Das kann man ja dann auch nur in der Bibliothek.
Ja, und manche Sachen sehen gut aus und dann probiert man.
Manches ist dann eher langweilig.
Doch nicht so.
Genau. Ja.
Was ist bei so einer Bibliotheksrecherche, also egal ob vor Ort oder übers Internet, was würden Sie sagen, ist dann Sechser im Lotto? Nach was sucht man da?
Schwierig. Einfach gute Musik zu finden. Es ist nicht so selbstverständlich, dass alles, was erhalten ist, ist gut. Es gibt viele Sachen, die auch zu Recht vergessen wurden. Aber es gibt auch ganz tolle Schätze, die zu finden sind. Und natürlich, wenn man ein Sex im Lotto findet, ist irgendwelche Biber oder sowas zu finden, eine Konkordanz mit was anderes, was etwas doch interessant bringt zu Musikwissenschaft.
Okay, also möglicherweise Stücke von bekannten Komponisten, die bisher noch nicht bekannt waren.
Ja, klar, das wäre natürlich eine große Entdeckung. Aber das gibt es immer weniger natürlich.
Bei uns heute zu Gast das Ehepaar Caroline und Hermann Echeverri, sind Geigerinnen und Geiger des Ensembles Der Musikalische Garten. Sie hatten mit dem Ensemble vorgestern etwas, das hier in Deutschland seit mehr als einem Monat eigentlich nicht mehr möglich ist. In Basel, in der Schweiz, sind die Corona-Vorgaben etwas anders. Sie hatten ein Konzert mit Publikum.
Genau, wir hatten Glück. In Basel gibt es eine Boutique, die heißt Boutique Danoise. Also das ist so ein schon etwas größeres Geschäft für dänisches Design, also dänische Inneneinrichtung. Da gibt es jetzt eine neue Konzertreihe, die der ehemalige Skola-Direktor ins Leben gerufen hat. Das Konzert von uns stand jetzt ein bisschen auf der Kippe natürlich, weil nur 15 Personen erlaubt sind und wir durften aber zweimal spielen.
Okay, wie ist das dann? Also selbst wenn es nur wenige sind, aber doch, ich glaube, da würden Sie hier viele Musikerinnen und Musiker in Deutschland schon beneiden, überhaupt wieder gerade mal aufzutreten.
Für uns war es schön und man merkt, dass die Leute sehr viel Lust auf Musik haben. Es war natürlich sofort ausverkauft, die 30 Plätze, die überhaupt gab. Ich finde es auch wichtig, dass es noch gibt. Es ist ein bisschen absurd, die ganze Situation natürlich. Weil es ist so ein Riesengeschäft und steht im Normalfall dürfen 190 Leute rein, aber bei Konzert 15. Und dann denkt man, naja, was ist das? Aber ja, das ist so gerade und wir machen mit.
Ja. Was meinen Sie? Also es ist eine schwierige Situation für Künstlerinnen, Künstler, Musikerinnen, für die Veranstalter. Corona wird sich noch hinziehen, das wird nicht im Januar beendet sein, auch wenn er zum ersten Mal möglicherweise dann geimpft wird. Wie lange kann die Kultur solche Vorgaben, solche Maßnahmen, solche Umstände mitmachen?
Wissen wir eigentlich nicht. Also wir wissen auch nicht, wie viel Schaden das alles schon angerichtet hat. Man merkt nur, dass zum Beispiel vieles verschoben wurde von letztem Jahr auf das kommende Jahr. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel selber Konzerte sucht, dann wird man vertröstet auf, ja, naja, vielleicht in 4 Jahren oder so. Das, was vorher schon schwierig war, überhaupt Konzerte zu finden, ist jetzt nahezu, also sehr schwierig bis unmöglich.
Das heißt aber im Moment wird man einfach erstmal vertröstet und man wartet bis...
Ja, beziehungsweise man traut sich auch zum Teil überhaupt nicht anzufragen. Also wir versuchen schon trotzdem irgendwie weiterzumachen und zu suchen und so. Aber es ist schon ziemlich deprimierend einfach. Also und vor allem kleinere Veranstalter wissen gar nicht, ob sie sich weiterhalten können.
Ja, es wird sicher viel weniger geben. Also es wird alles kleiner und... Wir werden sehen, ob überhaupt. Viele Kollegen lassen es auch.
Ja.
Wir merken, viele machen was anderes jetzt. Und
oder
fangen.
Denken drüber nach, genau.
Sie haben jetzt vergangenen Monat im November Ihr neues Album rausgebracht, dieses Doppel-CD mit Musik von Heinrich Ignaz Franz Bieber. Wie wichtig sind jetzt in der aktuellen Situation solche Aufnahmen?
Also wir haben es ja erstmal für uns gemacht, weil wir eben die Musik so lieben. Das war sozusagen unser Traum und wir haben es ja noch vor Corona aufnehmen können, also gerade im Februar zum Glück noch fertig aufnehmen können. Wir hoffen natürlich, dass gerade wenn die Leute keine Konzerte hören können, dass sie dann wenigstens vielleicht sich zu Hause ein bisschen freuen können an der Musik. Aber wir wissen natürlich jetzt noch nicht, wie gut die CD sich verkaufen lässt. Also
okay, das wäre jetzt gerade die Frage. Also inwiefern das wirtschaftlich jetzt wichtig ist oder inwiefern das hilfreich ist oder... dieses Album, aber können Sie noch nicht sagen.
Also wir selber verdienen daran eigentlich nicht wirklich. Ne? Also die CD war sehr, sehr, sehr teuer. Also wir hatten 2 Sponsoren, aber uns fehlt eigentlich immer noch Geld. wir haben daran nichts verdient sozusagen. Aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn jemand die CD kauft.
Also heißt so ein Album eher wichtig als quasi als Werbemaßnahme, ja, um auf sich aufmerksam zu machen, die Kritiker, dann wieder Konzertveranstalter, aber das fällt jetzt weg. Wie kommen Sie da wirtschaftlich über die Runden?
Also durchs Gespartes eigentlich.
Ja, eigentlich hauptsächlich, ja.
Ja. Hm. Das Bieber-Album, habe ich gesehen, ist auch bei Spotify zu finden, auch Ihre anderen Alben vom Musikalischen Garten. Wie ist das mit Spotify? Kommt da was rüber, Geld? Oder ist das, langt das möglicherweise nur für einen Satz Seiten?
Da bekommen wir einfach nichts davon. Also das Einzige, was wir bekommen, ist, was wir selber im Konzert verkaufen. Auch irgendwie das ist das einzige Einnahme von CDs, das wir bekommen.
Das ist dann eher ein kleines Trinkgeld.
Ihr nächstes Konzert steht jetzt fast vor der Tür, kommenden Sonntag, hier in Deutschland, aber wegen der strikten Vorgaben hier ohne Zuhörer. Das ist im Jägerhaus in Forst, das liegt zwischen Karlsruhe und Heidelberg. Sie spielen Barockmusik zu Weihnachten. SWR 2 zeichnet das Konzert auf und das ist dann kurz vor Weihnachten hier bei uns im Radio zu hören, am 21. Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mit was für einem Gefühl gehen Sie in so ein Konzert, eine Aufzeichnung ohne Live-Publikum?
Das ist immer sehr speziell. Also man hat nicht diese Spannung vom Konzert. Man weiß, eigentlich darf man jede Zeit unterbrechen, ist egal. Aber man will auch irgendwie richtig spielen. Also wir werden uns sehr irgendwie bemühen müssen und ich glaube, das schaffen wir auch, dass es dann richtig klingt.
Wie wichtig ist Unterstützung eben zum Beispiel von öffentlich-rechtlichen Sendern oder von Konzertveranstaltern, die dann zumindest solche Aufnahmen machen und ausstrahlen?
Ja, schon wichtig. Also wenn sie jetzt gesagt hätten, na, findet nicht statt, dann hätten wir erstens kein Geld bekommen und zweitens auch für uns einfach, dass wir dranbleiben können, weil wenn man keine Konzerte hat, also klar, man kann sich natürlich trotzdem treffen, aber eben alle, wir haben alle Kinder im Ensemble, also jeder hat, die anderen beiden haben jeweils auch zwei Kinder und wenn man weiß, man hat ein Ziel, ist das irgendwie ganz anders.
Wie sehen da Ihre Pläne, Ihre Wünsche fürs kommende Jahr aus? Gibt es was Ihnen Hoffnung macht?
Also wir denken, dass natürlich die Krise noch auch nächstes Jahr erstmal noch anhält und kein Mensch weiß, wie das alles dann wird mit den Impfungen und so weiter. Wir haben natürlich ein bisschen Konzerte, also welche, die verschoben wurden, immerhin. Wir hoffen auch, dass wir vor allem auch mal wieder im Ausland spielen können. Das ist ja jetzt momentan eigentlich nahezu unmöglich. Wir waren letztes Jahr in Kolumbien. Das war eine tolle Erfahrung, genau. Also, dass wir einfach auch jetzt dann weiter bei größeren Festivals auch mal zu Gast sein dürften. Das wäre schön.
Ja, also wir hoffen, glaube ich, alle darauf, dass diese Situation sich entspannt nächstes Jahr, möglicherweise mit den Impfungen. Wir drücken die Daumen, dass es dann auch mit Konzerten, mit Veranstaltungen für Sie wieder läuft. Schauen wir noch ganz kurz zum Abschluss auf die nähere Zukunft Weihnachten. Wie sieht's da aus? Wird unterm Weihnachtsbaum musiziert oder ist man dann auch mal froh, wenn man an den Feiertagen die Instrumente beiseite legt und ist Feiertage dann auch mal instrumentenfrei?
Also wir spielen nicht viel zu Hause, außer zum Üben, aber bestimmt machen wir was mit den Kindern. Also jetzt, dass die Kleine, also die Große Cello spielt, sie spielt auch fleißig ihre Weihnachtsmusik, bestimmt spielen wir zusammen irgendwas.
Ja, und wir haben ja auch dieses Jahr nicht so viel gespielt, also nicht so viel arbeiten können, von daher.
Ja,
wir sind viel zu Hause. Es ist auch irgendwie anders als sonst, also wir sind jetzt nicht so ultra ausgelaugt von der Arbeit, kann man sagen, weil es einfach nicht so viel Arbeit gab, also.
Gibt es ein spezielles Weihnachtslied, Spanisch-Deutsch, das auf jeden Fall erklingen wird?
Also die Tochter übt gerade.
Ihr Kinderlein kommt.
Ja, das.
Sehr gut.
Und Schneeflöckchen, Weißröckchen, das sind gerade die zwei Stücke, die sie übt.
Wunderbar. SWR 2 Tandem war das mit dem Ehepaar Echeverri aus Basel, Caroline Echeverri-Klemm und Hermann Echeverri-Chamorro. Sie spielen die Geigen im alten Musikensemble Der Musikalische Garten. Das aktuelle Album des Ensembles ist im letzten Monat erschienen mit Werken des Komponisten Heinrich Ignaz Franz Bieber. Harmonia Artificiosa Ariosa heißt das Album. Liebes Ehepaar Echeverri, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten und bei uns waren.
Danke Ihnen.
Ja, danke auch.
Redakteurin der Sendung war Vanessa Sieg, Technik Marc Löffler. Mein Name ist Martin Gramlich. Schönen Radioabend wünsche ich Ihnen.